Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Hallo, hallo. Und herzlich willkommen zurück. Wir sind bei dem Thema Selbstgerechtigkeit und ich habe ein Buch vor mir liegen, das heißt Die Umarmung des Vaters von Jack Frost und ich möchte gerne auf das Thema vorher mit dem verlorenen Sohn, mit dem älteren Sohn, worüber wir gesprochen haben, da möchte ich gerne drauf eingehen und möchte eine Stelle aus dem Buch vorlesen, was der Autor geschrieben hat, was ich wirklich sehr beeindruckend finde und darüber würden wir jetzt gleich im Anschluss sprechen. Mhm. Das Herz des Vaters war voller Barmherzigkeit für den Sohn, der sein Haus verlassen hatte und in Demut und Reue zurückkehrte. Doch der ältere Bruder schmollte eifersüchtig außerhalb des Vaterhauses, als er die Party sah, die für seinen Bruder gegeben wurde. Seine Haltung setzte der gesamten Feier einen Dämpfer auf. Wie viele widerspenstige Kinder würden gerne zum Haus des Vaters zurückkehren, wenn sie nicht durch die lieblose Haltung der Menschen in der Kirche von einer wahren Heimkehr abgehalten würden. Diejenigen, die bekennen, dass sie Gott lieben und sorgfältig nach strengen Geboten und Regeln leben, sind manchmal die größten Hindernisse für eine Ausbreitung des Reiches Gottes. Gesinnungssünden können schlimmer sein als Verhaltungssünden, nicht weil eine Sünde zwingenderweise größer als die andere ist, sondern weil die Gesinnungssünden etwas offenbaren, einen Mangel an erlebter Liebe des Vaters in der Tiefe ihrer Seele. Ironischerweise ist dies jedoch die Sünde, zu der die meisten Christen und sogar viele Leiter tendieren, die Sünde des hartnäckigen Strebens, danach besser als die anderen zu sein, um sich Gunst Gottes zu verdienen. Es ist einfach für uns, die Verstöße des rebellischen Sohnes zu beurteilen, sie festzustellen und zu verdammen, weil diese Verstöße offensichtlicher für den äußeren Betrachter sind. Doch der ältere Bruder sieht so gerecht aus, so gut, dass es oftmals schwierig ist, die versteckten Sünden der Überlegenheit, der Eifersucht, des Stolzes und der Selbstgerechtigkeit wahrzunehmen, die in seinem Herzen schlummern. Der ältere Bruder hat das Vaterhaus genauso verlassen wie der jüngere Sohn. Und der Vater bemerkt, dass beide Söhne eine Heimkehr brauchen. Der jüngere Sohn hat physisch in einem fernen Land gelebt. Doch das Herz des älteren Bruders ist sehr viel weiter von einem liebevollen Zuhause entfernt. Er hat jahrelang treu auf dem Feld des Vaters gedient und unter dem Dach des Vaters gelebt. Doch er kannte ihn nie wirklich. Er hat niemals eine innige Beziehung mit seinem Vater gepflegt. Wenn wir beginnen, Gott um des Lobes von Menschen willen zu dienen oder um unsere Identität in dem zu finden, was wir tun, dann kann sich durch diese unterschwellige Haltung der Selbstliebe ein versteckter Groll und Ärger entwickeln, der von einer Angst vor Ablehnung und Versagen genährt wird. Egal wie lange wir fasten oder studieren oder dienen, wir können uns damit die Liebe des Vaters nicht verdienen. Besonders dann nicht, wenn die Motivation, die hinter dieser Haltung steht, ein Verlangen nach persönlichem Gewinn und Belohnung ist. Das ältere Brudersyndrom schafft seinen eigenen Kreislauf, der den ernsthaften, aber naiven Mitwirkenden auf einen schleichenden Pfad der Selbstzerstörung führt, der, wenn er ungebremst bleibt, schließlich zu einem kalten Herzen ohne Liebe, Zärtlichkeit und Barmherzigkeit führt. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist es wichtig, die Symptome frühzeitig genug zu erkennen und ihre Entwicklung zu vereiteln. Die Sünde des älteren Bruders können schwere Schäden in der Kirche anrichten, weil die Sünden gegen Liebe und Barmherzigkeit insbesondere die bedürftigen Menschen verletzen, die Vergebung und Heilung suchen. Es ist eine große Tragödie, wenn eigensinnige jüngere Brüder und Schwestern, die auf dem Weg zur Buße und Wiederherstellung durch den Vater sind, durch die Selbstgerechtigkeit von denjenigen, die den Namen Christi bekennen, ausgeschlossen werden. Der zweite Schritt in diesem Kreislauf geschieht, wenn die Person versucht, die verlorene Intimität durch intensive Anstrengungen wiederzuerlangen, um Annahme und Anerkennung von anderen zu erhalten. Der ältere Bruder war getrieben, in den Feldern des Vaters zu schuften, um seine Position in der Familie zu verdienen. Dabei bemerkte er nicht, dass seine Position in der Familie bereits gesichert war, egal was er in seinem Leben erreichen würde. Wenn eine Person glaubt, dass ihr Wert von ihrer Leistung und davon abhängig ist, was andere, inklusive Gott, von ihr denken, dann führt das unmittelbar zu Schritt 3, Wettbewerb.
Boah, boah, sehr starke Worte. Wirklich.
Also eigentlich merken wir jetzt von dem, dass wir das vorher gar nicht vorgelesen haben, dass wir sehr viel darüber schon gesprochen haben, oder?
Ja, total. Wir haben schon voll viel darüber geredet, ja. Ich finde das so schön, dass er das formuliert, dass beide Söhne eigentlich nicht beim Vater waren. Das hat er so schön gesagt, weil das ist tatsächlich etwas, der eine ist zwar physisch weg und räumlich nicht da und der andere ist von der Herzensnähe nicht da und ist noch weitaus mehr entfernt vom Vater. Das, also ehrlich gesagt, das erschüttert mein Herz so. Also es ist Wahrheit auf jeden Fall und das ist auch etwas, was ich absolut so erkenne, was aber in mir wie ein Weckruf schafft, dass wir als Kinder Gottes erstens den verlorenen Söhnen und Töchtern nicht den Weg versperren, dass wir nicht anfangen mit unserer Selbstgerechtigkeit und sagen hier, ja, aber dann müsstest du noch das machen für den Vater und das müsstest du noch machen. Hier müsstest du den Kurs noch besuchen und da brauchst du ungefähr 3 Jahre auf Bewährung und dann könntest du vielleicht irgendwie anfangen, so fürs Reich Gottes brauchbar zu sein. Also ich kann mir vorstellen, diese Selbstgerechtigkeit des älteren Bruders, das gibt es auch in unseren Kreisen, die dann sagen, ja, ich hindere dich an dem und dem und dem, also nach dem Motto, ein Fest kannst du nicht feiern. Das auf gar keinen Fall.
100%.
Bewähr dich erstmal. Gucken wir erstmal, was du denn so für Qualitäten mitbringst und ob du überhaupt dann auch clean bleibst oder ob du dann nochmal irgendwo abhaust, weil wir wollen dich ja für unsere Gemeinschaft gewinnen. Was ja vom Grundgedanken her okay ist, aber kommt das aus einem stolzen Herzen, aus einem selbstgerechten Herzen, sagt das immer, du bist nicht genug.
Komplett.
Du bist nicht genug, also du warst nicht genug und bist auch jetzt nicht genug.
Und ich glaube, dass die meisten Christen, die mal Christen waren, sage ich mal in dem Sinne, und dann einfach doch der Kirche den Rücken kehren, dass sie so eine Verletzung tragen, weil sie nicht genug waren, wie du das sagst. Weil sie nicht genug waren, weil sie alles gegeben haben und auch in Selbstgerechtigkeit gelebt haben, weil es ja andere vorgelebt haben, weil es andere von ihnen verlangt haben. Gemeindemitglieder, Glieder vielleicht auch, selbst die Leiter höchstpersönlich. Du musst so und so dich kleiden, du musst so und so dich geben, so und so musst du sprechen, das und das musst du tun, die und die Leistung musst du erbringen und so weiter und so weiter. Das sind ja alles mögliche an Geboten, Gesetzen, die wir ja halten müssten. Ansonsten sind wir keine richtige Christen. Ansonsten im schlimmsten Fall sind wir nicht errettet. Und das kennen wir ganz klar aus einigen Gemeinden. Begegnet uns immer wieder, diese Gespräche, oder?
Auf jeden Fall. Und ich finde, wir sind auch, ehrlich gesagt, in unserer westlichen Kultur so, wir haben eine Tendenz, und das natürlich ist Recht und Ordnung, ne, steht so auch über dem Thema, so haben sich auch unsere Gottesdienste zu verhalten, so haben sich unsere Gemeinschaften zu verhalten, so haben sich viele Dinge zu verhalten. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem, dass man einen gesunden Rahmen schafft, wo sich Menschen auch darin aufhalten. Und ich denke, das ist in dem Gleichnis auch zu erkennen. Der Vater hat ja einen Rahmen geschaffen. Der Sohn arbeitete ja auf dem Feld. Das heißt, es gibt ja gewisse Rahmenbedingungen. Das Größte nur, finde ich, wo der Sohn dann abgebogen ist, ist dieser Zorn und dieses Misstrauen seinem Vater gegenüber. Und das, finde ich, ist der größte Schlüssel. Der Schlüssel ist Vertrauen. Und an diesem Punkt ist auch das Entzerren und Rausnehmen aus diesem Erbe, ist das Misstrauen. Darin fängt das ja an. Mhm. Ja, hat Gott jetzt wirklich gesagt? Also hat der Vater das jetzt, also jetzt bin ich da jetzt wirklich, also ist das jetzt wirklich so mit der Gnade? Keine Ahnung. Also die ist ja unverdient. Also das ist ja, so Und dann kommt Unwissenheit und Misstrauen wie in einer Kombination und das schleicht sich ein und der Feind kommt dann, ja, aber wer bist du denn schon? Und ach nee, das geht ja alles nicht. Und dann dreht sich diese Spirale nach unten, weil wir uns so viel damit beschäftigen, was nicht ist.
Ja.
Das finde ich total krass, muss ich sagen.
Und weißt du, Valentina, was ich so das Schlimmste darin finde, eine Erkenntnis, die ich habe, ist die, dass erstmal, dass für Gott ein Groll ist, wenn wir darin leben, in dieser Selbstgerechtigkeit, weil das bedeutet, wir verachten das Werk am Kreuz. Und das ist doch so schlimm, das ist wirklich zum Weinen, wenn wir selbstgerecht sein wollen und tun und machen und keine Ahnung was vor Gott gerecht werden wollen, durch eigene Taten und so weiter, alles, was wir aufgelistet schon haben. Und das Kreuz hat keinen Bestand in unserem Leben, das hat keine Beachtung. Wir gehen damit um wie mit Dreck. Und das ist, ich glaube, das ist so schlimm. Das ist so schlimm, ja, weil die Liebe, absolut, die Gott uns gegeben hat, wie du sagst, das ist ja eine bedingungslose Liebe, die hat ja, ja, die haben wir unverdient bekommen. Ja.
Ganz genau.
Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, dass sie unverdient ist, wenn man vielleicht niemals wirklich geschenkt bekommen hat in seinem eigenen Leben, dass es ein Prozess ist. Aber es ist so wichtig, das zu verstehen und auch mit dem Herzen, weil sonst es ist es wirklich eine Tragödie, wenn wir wirklich in unser ganzes Leben in Selbstgerechtigkeit leben oder immer wieder auch darin verfallen. Ja, wir können immer wieder zu Gott kommen, aber dann hat die Gnade keine Kraft. Dann werden wir auch das nicht sehen, was Gott für uns vorbereitet hat.
Genau. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Podcast-Folgen aufnehmen, weil es eine Zeit ist, wo ich den Eindruck habe, das ist wie ein prophetisches Zeichen, dass Gott sagt, leg deine Selbstgerechtigkeit ab. Dass er das wie zu unserer heutigen Zeit spricht. Wir gehen ja schon länger mit diesem Thema, mit dem Thema Stolz loslassen und Gott in unser Herz lassen. Dann kam das Thema Selbstgerechtigkeit, dann kamen die Gedanken dazu. Ich glaube ganz ehrlich, dass es wie ein Herzschlag Gottes, dass wir ihm vertrauen, dass beide Söhne nach Hause kommen.
Genau.
Zu ihm nach Hause kommen. Ich glaube, es ist wirklich eine Zeit, wo Gott ganz bewusst an unsere Herzenstür klopft und sagt, lass los von diesen Dingen. Und ich kann ein Zeugnis geben, also es war für mich vor ein paar Wochen genauso, wo ich merkte, da bildete sich Bitterkeit in meinem Herzen, da bildete sich Frust in meinem Herzen, da waren Dinge in meinem Herzen, die waren definitiv selbstgerecht, die waren überhaupt nicht in der Gerechtigkeit Gottes. Ich habe mich überhaupt nicht seiner Gnade bedient, sondern ich habe gedacht, okay, weil die Situation so anstrengend ist und weil sie so schwer ist, habe ich das Recht, frustriert zu sein, habe ich das Recht, keine Ahnung, sauer zu sein und was auch immer. Und in diesem Moment drehte sich das, in dem Moment brauchte ich richtig Umkehr, weil ich spürte diese Bibelstelle aus Offenbarung 3, wo Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn du mir auftust, dann will ich hineinkommen und Gemeinschaft und Wohnung mit dir haben oder das Mahl mit dir halten. Da geht es wieder um Essen, so ähnlich wie in dieser Geschichte auch. Also Mahl hat mit Gemeinschaft zu tun. Der Vater lädt genauso diesen Bruder ein, komm in die Gemeinschaft, komm hinein. Und ähnlich ist Jesus genauso zu uns. Ich glaube, das ist ein wirklich aktuelles Momentum für unsere Zeit, dass er sagt, lass los und öffne die Tür für mich. Lauf nicht weg von deinem Zuhause und schau nicht weg von dem Erbe, was ich dir gegeben habe, weil ich habe dir alles gegeben. Entweder komm wieder zurück ins Vaterhaus, weil du physisch und räumlich weg gewesen bist, wo auch immer du gewesen bist, aber auf der anderen Seite schau, was dir bereits gegeben wurde und dir ist viel gegeben. So, ne? Und das finde ich eigentlich so stark. Gestern sagte eine Frau bei uns im Gebetshaus eine Äußerung gerade zum Thema liebenden Vater. Sie sagte, sie studiert momentan unterschiedliche Religionen, um sich Dinge anzugucken, sie ist halt im Theologiestudium und sie sagte, in keiner einzigen Glaubensüberzeugung, die es auf der Welt gibt, gibt es einen liebenden Vater.
Schön.
Es gibt nirgendwo einen liebenden Vater. Manche aus unterschiedlichen Glaubensrichtungen kennen dann den strafenden Gott oder der nicht da ist oder was auch immer. Aber es ist nur in unserem Befinden, nur in dem, dass wir Nachfolger Jesu sind, Kinder Gottes sind, sind wir in der Verbindung mit einem liebenden Vater. Das gibt es sonst nicht. Und das ist,
Das Gleichnis hat Jesus nicht Es ist ja wirklich kein kleines Gleichnis, es ist ja wirklich einige Sätze nacheinander, die kommen. Es ist wirklich im Ernst und sehr, sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und nicht nur das vielleicht in der früheren Zeit so ein bisschen damit vergleichen, ja, das ist jetzt für die Juden gewesen. Nein, das ist auch für uns, es gilt auch für uns, auch in der Gnade, in der wir leben, mit Christus, können wir in diese Selbstgerechtigkeit fallen. Wir können stolz werden auf unsere eigene Leistung und das ist etwas, was Gott für Gott wirklich ein Groll ist und wo wir uns von dieser Gnade und von ihm entfernen. 100%. Ich habe noch jetzt, letzte Woche hatten wir aus unserem Hauskreis zwei Täuflinge, also da waren zwei Frauen, die sich getauft haben. Und es war ein Moment, ich habe das wirklich wie mit einer Ehe verbunden. Ich stand da und habe so weinen müssen, es hat mich so bewegt. Auch die anderen Täuflinge, die da waren, da hat ein Vater seinen Sohn getauft. Und unser Pastor hat halt die zwei Frauen getauft, die in meinem Hauskreis sind. Und es war so besonders einen neuen Abschnitt, einen neuen Weg. Und ich habe das so mit einer Ehe verbunden, dass ich dachte, boah, das ist irgendwie zu vergleichen mit einer Hochzeit. Es ist etwas Wunderbares, was hier passiert. Es wird wirklich offensichtlich. Es wird wirklich ein Bekenntnis für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und nun heißt es für uns, jetzt leben wir in der Gnade und nicht aus der Selbstgerechtigkeit. Und wie oft habe ich gedacht, bevor ich mich taufen ließ, ich habe auch an meine Taufe gedacht, wie oft habe ich gedacht, nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht genug. Ich habe noch nicht genug Bibelwissen. Ich muss noch das und das tun. Ich muss mich mehr in der Gemeinde, im Dienst einbinden und so weiter. Dann erst bin ich eine richtige Christin. Dann erst bin ich bereit und dann erst kann ich mich taufen lassen. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und Gott hat immer wieder geklopft und gesagt, lass dich taufen, lass dich taufen. Das ist wie so, komm nach Hause. Aus dir heraus, es wird niemals diesen Punkt geben, und das habe ich so gelernt, ich kann niemals gerecht vor Gott werden. Ich kann es nicht. Er ist so heilig und so allmächtig. Ich allein schaffe das nicht. Aus eigener Kraft, null. Aber ich versuche es immer wieder. Und das darfst du als Zuhörerin oder Zuhörer auch wissen. Wir sprechen aus Erfahrung. Das ist nicht etwas, was wir gelernt haben und hey, wir haben es drauf, sondern nein, immer wieder falle ich dahin hinein, dass ich versuche, selbstgerecht zu werden vor Gott. Und ich merke es erstmal nicht, weil der Stolz doch so groß ist, bis ich endlich zu meinem Vater in das Haus hineinkomme und sage, ich kann nicht mehr. Ich brauche deine Gnade, auf deine Gnade bin ich angewiesen und dann, bumm, lasse ich mich taufen. So, weißt du, und das war damals so. Es hat ein halbes Jahr gebraucht und immer wieder dieses, nein, ich bin noch nicht genug, nein, ich bin noch nicht genug. Und ich hatte mir gewünscht, dass ich jemand hätte an meiner Seite, der gesagt hätte, du bist aber genug. Du musst nicht noch dafür das und das noch tun. Das hatte ich damals nicht. Genau. Ich bin auch wahrscheinlich mit diesen Gedanken alleine schwanger gegangen quasi. Ich habe es niemandem so gesagt, weil die Scham war vielleicht zu groß, das zu äußern, hey, ich bin nicht gut genug, das zuzugeben. Aber dann gäbe es vielleicht jemanden, der gesagt hätte, nein, du bist gut genug. Du kannst nicht mehr nichts dafür tun. Und ich habe noch mehr geforscht in der Bibel. Und eine Stelle, die fand ich so interessant. Und zwar ging es um Hiob aus dem Buch Hiob. Hiob war ebenfalls selbstgerecht, ist mir aufgefallen. Das ist so interessant. Er hatte solche Angst, dass er sogar für seine Kinder opferte. Also er hatte Angst, dass seine Kinder sich versündigen, daraufhin hat er jedes Jahr geopfert für die Kinder. Nicht nur für sich selbst, sondern für seine Kinder. Also da ist ja so eine Verurteilung auch im Spiel, wenn wir selbstgerecht sind. Und bei Hiob war es einfach der Fall, bis er am Ende des Buches erkannt hatte, er kannte Gott nur von Hören sagen, aber nun ist er ihm leibhaftig begegnet. Nun weiß er, wie Gott ist. Und Gott sagt zu ihm, warst du dabei, als ich das und das schuf, als ich das und das machte? Gott ist so groß und unser Leben ist ein Prozess, dass wir ihn immer mehr kennenlernen. Und Hiob wollte wirklich selbstgerecht sein. Er selbst für seine eigenen Kinder. Er hat wirklich geopfert und verurteilt. Was ist, wenn sie gesündigt haben? Und das ist ja oft auch in unserem Leben, was ist, wenn ich einen Fehler begehe? Deswegen muss ich mich so und so verhalten. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Ich glaube, und in diesen Punkten, wenn dieser Gedanke kommt, was ist, wenn ich einen Fehler mache, werde ich dann angenommen? Wie werde ich behandelt? Und ich glaube, das führt ganz schnell dazu, wie haben wir einen leiblichen Vater erlebt? Wie haben wir unser Miteinander erlebt? Und also es münzt ganz, ganz schnell darauf, habe ich einen zornigen Vater erlebt, habe ich einen distanzierten Vater erlebt, habe ich einen liebevollen Vater erlebt. Und alle unsere Väter, die wir haben, sind Menschen. Sie machen Fehler. Und das ist so interessant. Ich habe mal dazu ein Lied gehört. Da sagte die Sängerin, all men are broken. Alle Männer und alle Väter sind gebrochen und man gibt dieses Ding weiter. Und in dem Moment, wo man erkennt und loslässt und sagt, Gott ist der einzige liebende Gott, der ist der einzig liebende Vater, ich kehre um zu ihm, in dem Moment passiert etwas im Herzen. Und natürlich hat es nicht immer nur mit Vergangenheitsbewältigung zu tun, das will ich nicht sagen, aber wir münzen oft unser Bild von Gott als Vater mit dem, wie wir eine Vaterrolle erlebt haben. Mhm. Und da, finde ich, darf auch noch mal Neues hineinfließen, so ein neues Bewusstsein hineinfließen, wer ist denn Gott für mich wirklich? Kann ich ihn denn als diesen liebenden Vater wirklich sehen? Mhm. Also ehrlich, das sprengt so sehr mein Denken, ich kann das noch gar nicht komplett in der Größe greifen. Ich weiß nicht, vielleicht bis zu meinem letzten Atemzug werde ich Gott als diesen liebenden Vater in meinem Herzen irgendwie ergründen. Aber ich will das jeden Tag mehr. Mhm. Ich habe eine Sehnsucht danach, wirklich diese Liebe und diese tiefe Annahme von ihm, dieses gnädige Herz des Vaters immer mehr zu ergründen. Weil das ist das, wo ich, also ich habe das Gefühl, ich will da so reinspringen, so reintauchen. Weißt du, weil ich denke, manchmal ist es so, ja, wir nehmen so ein kleines Schlückchen von Gottes Liebe, so ein kleines Tröpfchen hier heute mal für den Tag. Und manchmal sagt er, tauch ein in dieses Meer der Liebe, tauch ein in das, was ich dir geben will. Und in dem Moment wasch alles ab. Also wasch deine Denkmuster, deine Dinge, die du im Leben erlebt hast, wasch sie ab und komm zu mir. So, ne?
Unser Herz ist es auch wirklich, dass du diesem Vater begegnest. Boah, wir wünschen uns das so sehr, weil wir selbst erlebt haben, wie viel Heilung das bringt, in diese Umarmung zu kommen, beim Vater zu sein und zu erleben. Ja, wir sprechen jetzt von dieser Geschichte, von diesen beiden Söhnen, die eigentlich verloren sind. Aber auf der anderen Seite dürfen wir wissen, es geht hier um den Vater. Jesus zeigt uns die Situation von zwei Kindern, wie es sein kann in unserem Leben, ob der eine oder der andere. Aber im Endeffekt geht es doch um den Vater selbst, der so liebevoll ist und der uns annimmt und so gnädig ist, egal was wir getan haben, ob wir selbstgerecht sind, ob wir im Schweinedreck gewühlt haben. Es ist ihm völlig egal. Er will, dass wir zu seinem Haus zurückkommen, zu ihm.
Ja.
Und du hast vorhin was gesagt wegen Verurteilung. Ich fand das so gut, weil das spricht auch die Selbstgerechtigkeit. Wenn wir anfangen, selbstgerecht zu leben, dann fangen wir an, uns zu verurteilen und andere. Mhm. Und das hat er auch ja im Buch geschrieben. Dann fangen wir an, das Negative zu sehen. Ah, guck mal, der ist ja weggelaufen. Der war ja im Schweinedreck. Guck mal, der hat vielleicht mit den Huren rumgehangen. So, ne? So das Schlimmste von Schlimmsten. Und wir sind so verurteilend, aber auch uns selbst gegenüber.
Ja. Mhm. Komplett.
Genau, ich war jetzt vor ein paar Tagen, hatte meine Tochter einen Fahrradunfall und ich war dann im Krankenhaus und wir mussten über Nacht bleiben. Und ich habe mir solche Schuldgefühle gemacht, hätte ich das doch so und so gemacht, wäre ich doch da und da, hätte ich doch nicht sie Fahrrad fahren lassen sollen und so weiter und so weiter. Und dann merkte ich plötzlich, wie ich anfange, selbstgerecht zu werden. Irgendwie mir das... plötzlich habe ich schuldig gefühlt und ich habe mich angefangen zu verurteilen als Mutter. Und dann merkte ich so, wie Gott mir sagt, hör auf damit. Du hast ein Kind und manche Dinge geschehen und wir können nicht alles kontrollieren und auch dich lasse ich los. Du hast einen eigenen Willen, aber komm einfach zu mir und empfange diese Gnade und hör auf, dich zu verurteilen.
Ja. So stark, was du sagst. So stark, was du sagst. Ich habe irgendwie, wenn wir gleich zum Ende kommen, ich habe irgendwie so den Eindruck nochmal bewusst, weil ich merke, wir sprechen so über dieses liebende Herz des Vaters, nachher nochmal bewusst dafür zu beten, weil ich glaube, dass jetzt in diesem Moment, das für dich und mich, wie aktuell ist, dass wir das jetzt greifen können, dass wir jetzt sagen, Vater, für uns, tauch uns ein in ein tieferes Bewusstsein deiner Liebe, so. Und für jeden Einzelnen, der das hört, dass es in diesem Moment wie ein Ergreifen ist, ein Erkennen ist, das ist die Liebe des Vaters, die mich zieht. Das ist die Liebe des Vaters, die mich zieht. Mhm. Und ob es jetzt eine Form ist, im Herzen zu sagen, ich war schon lange nicht mehr im Haus des Vaters, ich war schon lange nicht mehr bei dir, ich weiß gar nicht, was deine Gedanken sind, ich habe vielleicht schon lange nicht mehr gebetet, ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll, ich bin komplett irgendwo. Oder ob du sagst, ich war jetzt erst vor kurzem im Haus des Vaters und ich gebe ihm Ehre dafür, heißt es an der Stelle, ich glaube, das muss Psalm 23 sein, und ich will bleiben im Haus des Herrn, ich will bleiben im Haus meines Gottes.
Immer da.
Mein Leben lang.
Immer da, ja.
Ja.
Mhm.
Das fand ich als Gedanken so,
war voll
so,
schön.
So schön.
Voll schön. Ja.
Ja.
Lass uns das machen.
Lass uns das machen. Ich würde das so gerne machen, dass ich einfach auch nochmal so alles ausspreche, was wir so einfach auf dem Herzen hatten, wo wir gemerkt haben, boah, das berührt uns. Da sind wir vielleicht einer von diesen beiden Söhnen. Vielleicht hörst du das und sagst, ja, ich kann mich gerade aktuell in meiner Zeit mit einem dieser beiden Söhne identifizieren. Und dann gehen wir einfach zu unserem Vaterhaus zurück.
Gerne.
So. Ja. Gott, Vater, wir kommen jetzt in diesem Moment vor dich. Du bist der ewig liebende Vater, schon immer gewesen. Wir dürfen Abba zu dir sagen, wir dürfen Papi zu dir sagen. Und das holt in uns etwas hervor, weil wir auch einen irdischen Vater haben oder hatten. Und ich bete, dass du unser Herz ganz tief berührst, weil du sagst, du bist so viel besser, als ein Vater es jemals sein könnte, den wir hier auf Erden erleben. Du bist der liebende Vater, der seine Arme öffnet, der am Fenster steht und wartet, dass wir als verlorene Söhne und Töchter nach Hause kommen, der aber auch zu Hause ist mit den Söhnen und Töchtern, die jetzt gerade hier sind in deinem Haus. Und ich möchte beten, dass da, wo wir weggelaufen sind, da wo Selbstgerechtigkeit, Stolz, Bitterkeit, Wut, Ärger, Zorn und Zweifel, alles Mögliche, wo das übersiegt hat, da kehren wir um im Herzen und sagen, wir wollen zu dir zurück, Gott Vater. Deine Liebe ist das, was wir wirklich brauchen. Deine Liebe ist das, was uns wirklich hineinzieht zu dir. Wir wollen eintauchen in das Meer der Liebe. Wir wollen jetzt in diesem Moment ein kleines Stückchen mehr Liebe von dir ergreifen und sagen, wow, staunend stehen wir vor dir. Danke, liebender Vater, dass du Jesus gegeben hast, dass wir überhaupt zu dir sprechen dürfen. Danke, dass es dich gibt, Heiliger Geist, dass du den Weg frei machst und uns immer hinweist zum Vater. Und wir wollen in deinem liebenden Arm ruhen. In deinem liebenden Arm sein.
Und ich bete jetzt in deinem Namen, Jesus, dass jede Selbstgerechtigkeit jetzt fallen muss. Dass du uns aufzeigst, wo wir wirklich die Tür dafür geöffnet haben. Und ich danke dir dafür, dass du so gnädig bist und dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Denn vor dir können wir niemals gerecht sein. Auf seine Gerechtigkeit müssen wir plädieren. Und ich möchte nicht mehr versuchen, selbstgerecht zu werden und vor dir gut dazustehen, sondern ich möchte das bekennen und aussprechen, dass du, Christus, für mich gestorben bist und deiner Gerechtigkeit genügt. Nichts anderes kann an deine Gerechtigkeit herankommen. Und ich bete jetzt dafür, dass wir Stück für Stück das erkennen, was deine Gnade in unserem Leben bewirken kann und dass wir Gnade zulassen. Ja, Papa, wir dürfen zu dir Papa sagen. Wir dürfen eine innige Beziehung mit dir leben. Wir dürfen zu dir kommen und uns von dir lieben lassen. Und dafür danke ich dir. Amen. Ja, vielen Dank, liebe Valentina. Es war so ein schönes Gespräch und ich glaube, wir haben einige Infos weitergegeben. Wir haben noch so viel mehr zu sagen, aber irgendwann muss auch Schluss werden. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, über diese Dinge nachzudenken. Ist ja auch ganz viel, ne? Genau, wir wünschen dir Gottes Segen mit dieser Podcast-Folge, dass sie dich wirklich auch vielleicht auch nachträglich bewegt, du damit wirklich wie schwanger gehst, über das Thema nachdenkst und einfach dein Herz prüfen lässt. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Danke für jeden, der zuhört. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie der Podcast gehört wird und was für eine Rückmeldung wir immer wieder bekommen. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie Gott das Ganze nutzt. Deswegen erstmal dir, Valentina, vielen, vielen Dank, dass du immer wieder dabei bist. Das ist so schön.
Oh, sehr gerne. Ich liebe das. Ich habe dir zu danken.
Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.